Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Hier am Forum Autoren at Leipzig und viele sind ja im Schnee stecken geblieben. Ich habe gehört, die S-Bahn fahren nicht. Also schön, dass Sie alle hier sind und es geschafft haben. Und ich freue mich, dass es auch er geschafft hat. Er soll gleich auf die Bühne kommen. Sich nicht bei den Zuschauern. Tom Hillenbrand. Es sieht fast so aus, als wäre er eingeflogen hier. Ich hier im, für die, also es wird ja auch gestreamt. Ich hoffe, es klappt. Ich sitze hier im Literatenkort und der Autor stilecht im NASA-Look.
Genau, gerade gelandet, weil die S-Bahn nicht fahren, bin ich mit dem Jet gekommen.
Tom Hillenbrand, wir sprechen hauptsächlich natürlich, aber nicht nur über das neue, das aktuelle Buch, das gerade rausgekommen ist, bei Kiepenheuer und Witsch, Hologrammatica. Wir sehen es da hinten eingeblendet. Der Lektor ist, glaube ich, noch auf dem Weg, um ein Exemplar hierher zu holen. Es gibt es leider nicht an dem Büchertisch, das hat nicht geklappt, aber hier vorne ist der Verlag Kiepenheuer und Witsch und wer das Buch dann lesen möchte, der kann es dort auch erstehen. Soweit also vorweg. Ja, Tom Hillenbrand ist, ich würde mal sagen, eigentlich ein sehr vielseitiger Autor. Wir reden heute über die Zukunft, über Science Fiction. Hologrammatica spielt im Jahre 2088 in einem ganz besonderen Universum. Tom Hillenbrand ist aber auch bekannt geworden, was im gleichen Genre angesiedelt ist, durch Drohnenland, ein Roman, der viel mit Überwachung und Daten sammeln und Vorhersagen spielte und in der EU und in der EU-Politik angesiedelt war. Er schreibt aber auch über Köche in Luxemburg, über Spitzenköche in Luxemburg. Er hatte als Journalist angefangen ursprünglich. Das klingt nach jemand, der sehr viel macht und auch sehr viel machen kann. Wie ist denn das passiert? Normalerweise kenne ich es auch von vielen Verlagen, die sagen, um Gottes Willen, ein Science-Fiction-Autor, der kann doch keine Romane, also Krimis über Köche schreiben, das klappt nicht, das passt nicht in unser Programm. Da brauchen Sie unbedingt ein Pseudonym. Das war scheinbar bei dir nicht so.
Nee, irgendwie nicht. Also das hängt wahrscheinlich auch damit zusammen, dass ich das große Glück habe, bei einem Verlag zu sein, Kiepenheuer und Witsch, der sich also ganz stark als Autorenverlag begreift und sagt, also grundsätzlich, wir wollen dein gesamtes Werk, wollen wir abbilden und wollen wir verlegen. Und das heißt, das lässt das auch zu, dass das verschiedene Sachen sind. Natürlich ist es so, dass normalerweise würde man sagen, okay, das ist die eine Schublade, das ist die nächste Schublade, das ist die dritte Schublade, brauchst du bitte noch zwei Pseudonyme. Aber genau, also genau das haben wir nicht gemacht und natürlich kann auch, also ich denke jetzt nicht so stark über meine Autorenmarke oder so nach, also ich schreibe dann einfach eher so vor mich hin, aber natürlich muss die Marke ja auch nicht sein, der macht immer Krimis, die in Luxemburg spielen, sondern die Marke kann natürlich auch sein, der macht vielleicht immer was anderes, wovon man überrascht wird und ich interessiere mich halt für wahnsinnig viele verschiedene Sachen und gehe dem auch hemmungslos nach.
Kannst du das auch von deinen Lesern sagen? Gibt es Leser, die sagen, nee, also vom Hillenbrand, da lese ich nur die Science-Fiction-Sachen? Oder siehst du das auch von dem Feedback deiner Leser, dass die auch sozusagen durchaus an beiden Bereichen oder an vielen Bereichen interessiert sind?
Also natürlich ist es so, dass also viele Leute, die, habe ich den Eindruck, also die von diesen kulinarischen Krimis her gekommen sind, die hatten dann zum Beispiel kein Problem mit der Kaffeedieb. Das war ein historischer Roman, wo es über so die Herkunft des Kaffees im Enlightenment 17. Jahrhundert geht. Das lief den Leuten noch relativ gut rein. Bei dem Science Fiction hat der eine oder andere dann, glaube ich, erstmal gestutzt. Aber es ist eben ja immer auch in eine Spannungsroman, in eine Krimi-Handlung oder Thriller-Handlung verpackt, was es, glaube ich zumindest, jetzt auch für jeden klassischen Krimi-Leser relativ einfach macht, da reinzukommen. Umgekehrt ist es erstaunlicherweise so, dass Leute, die über den Science-Fiction-Strang sozusagen zu mir gekommen sind, dass die mir dann sagen, ja, ich habe mir dann aber auch diese ganzen kulinarischen Krimis gekauft. Ich lese sowas sonst eigentlich gar nicht, aber das habe ich jetzt auch gelesen, hat mir auch gut gefallen. Also das scheint irgendwie schon, ich glaube, der Leser ist einfach doch viel vielschichtiger und auch vielschichtiger interessiert und intelligenter als manchmal sozusagen in der Marketingabteilung angenommen wird, und dem Leser kann man da auch viel Verschiedenes zumuten.
Hologrammatica spielt, wie ich schon sagte, im Jahre 2088 und ist jetzt wieder als Science-Fiction-Stoff angelegt, beginnt aber ja fast so Chandler-artig. Es gibt, obwohl wir in dieser Zukunft sind, noch das, am Anfang zumindest, das Setting, das klassische Detektivbüro mit der Rauchglasscheibe, wo der Name steht, wo eine schöne Frau dieses Büro betritt und sagt, dass jemand verschwunden ist. Das ist ja zunächst mal tatsächlich so eine Anlehnung oder ein bisschen so eine Verbeugung vor diesen Geschichten. Ist das so eine kleine Anspielung auch darauf?
Ja, also oder groß? Immer eine Verneigung vor Chandler kann man sich natürlich gar nicht oft genug verneigen. Und es ist natürlich, zum einen ist es ein vertrautes Element, was natürlich für den Leser, glaube ich, auch, kommt man erstmal relativ einfach in die Geschichte rein. Allerdings merkt man ja dann doch relativ schnell, eigentlich schon auf den ersten Seiten, nee, also wir sind hier definitiv nicht im Los Angeles von 1940, sondern wir sind in einer ganz anderen Welt und die nach ganz anderen Gesetzen funktioniert. Aber klar, also das ist natürlich so ein bisschen ein Spiel damit. Ist dann, wenn es weitergeht, also würde ich auch sagen, es fängt dann irgendwann auch an, diese Krimi-Handlung zu sprengen. Also am Anfang kommt es ein bisschen wie so eine Detektivgeschichte rüber, aber es dreht sich dann komplett. Ohne zu spoilern, aber es dreht sich komplett.
Das ist tatsächlich der Punkt, wo ich jetzt in dem, normalerweise bemühe ich mich jetzt ein bisschen zusammenzufassen, jetzt habe ich tatsächlich ein bisschen die Schwierigkeit, wie weit kann man denn das spoilern? Deswegen frage ich sozusagen mal dich, beziehungsweise, gut, wir können eines natürlich diese Welt an sich ein bisschen beschreiben, was dort genau passiert und wo diese Wendung ist und dieser Twist, ich glaube, das kann man nachlesen. Aber dieses Hologrammatica, was in dem Titel steckt, ist insofern sehr wichtig in dieser Welt, weil die Holographie da eine große Rolle spielt und nicht die Holographie im Sinne von, da projizieren wir irgendetwas hin, was es nicht gibt, sondern hier ganz konkret auch im Sinne der Verbesserung und Verschönerung. Es gibt in dieser Zukunft diese Technologie der Holographie, die tatsächlich von Hautunreinheiten und Hässlichkeiten im Gesicht bis hin zu Fassaden und ganzen Dingen verändert. Das ist so ein Grundsetting dieser Welt. War das auch so ein bisschen die Voraussetzung, das alles in dieser Welt anzusiedeln, diese Idee, ich schaffe einfach eine virtuelle Wirklichkeit, die aber die Hässlichkeit dahinter verdeckt?
Ja, ich beschäftige mich natürlich viel mit neuen Technologien und habe auch mal die Gelegenheit gehabt, diese Holo-Brillen, die jetzt noch in so einem Prototyp-Stadium sind, auch mal eine auszuprobieren. Und irgendwie habe ich mir dann gedacht, also wir hatten ja lange, das kommt so aus dieser William Gibson Cyberspace-Richtung, wir hatten lange die Vorstellung, es wird neben der im Prinzip ungeschminkten Realität, wird es eine zweite virtuelle Realität geben. Wir werden alle in so einem Second Life, war mal ganz groß, jetzt nicht mehr so groß, aber wir werden alle irgendwie noch in so einer virtuellen Realität rumlaufen. Und ich glaube aber inzwischen, oder das war zumindest eine Möglichkeit, die ich mal in diesem Buch dann weiterspinnen wollte, dass es auch sein kann, dass es nicht eine zweite virtuelle Realität gibt, sondern dass das Virtuelle das Reale auffressen wird. Also dass wir über solche holographischen Projektionen zum Beispiel immer mehr Dinge in unserer Welt verändern werden. Es wird wahrscheinlich anfangen mit Werbedisplays, die irgendwo in der Gegend rumschweben. Aber wenn man einmal damit anfängt, kann man natürlich theoretisch alles verändern. Und das ist in dieser Welt eben tatsächlich geschehen. Das ist sozusagen diese nackte Realität, die gibt es gar nicht mehr. Sondern die ganze Realität ist Augmented Reality oder Mixed Reality oder wie man das auch nennt. Und dem kann sich auch keiner entziehen. Also das ist jetzt nicht so optional, sondern da müssen alle mitmachen. Und das gibt keine Straßenschilder mehr. Die Straßenschilder sind rein holographiert. Es gibt keine Ampeln mehr, die sind auch holographisch. Die Leute haben einen weißen Anzug und morgens entscheiden sie, wenn sie halt ein braunes Kordmuster wollen, dann wird es drauf projiziert. Ja? Also das ist sozusagen auf die Spitze getrieben, aber das ermöglicht dann halt auch für die Geschichte viele interessante Kniffe und Wendungen.
Und der zweite Kniff und die zweite Wendung der Geschichte ist die, wo es fast ja auch schon gruselig wird. Ich glaube, auch das können wir nicht sagen, dass es hier die Möglichkeit gibt, auch, ja, ich sage mal, den Körper zu wechseln. Das ist jetzt sehr salopp gesagt, das ist dann natürlich noch sehr differenziert, aber auch das ist das Zweite. Man kann quasi sein Gehirninhalt in andere Körpergefäße bringen. Das ist so das zweite große Ding. Und da fängt es dann eben an, dass man schon sich auch die Frage stellen muss, wer sitzt mir denn dann noch gegenüber? Und nicht nur, dass es man einen anderen Körper geht, sondern dass man auch noch Kopien seines eigenen Körpers hat. Übt das auch eine Faszination auf Tom Hillenbrand aus, so etwas zu können?
Ja, unbedingt. Also eigentlich wäre das doch ganz prima, wenn man ein Backup erstellen könnte von sich selber. Und sei es nur als Versicherung gegen irgendwelche schrecklichen Unfälle oder Krankheiten. Aber natürlich hat dieser Transhumanismus also ja auch das Versprechen, dass wir vielleicht noch stärker das sein können, was wir sein wollen. Ja? Also vielleicht will man auch mal eine Frau sein oder vielleicht möchte ich mal nicht nur 1,78 groß sein, sondern 1,90. Also es sind natürlich alles Äußerlichkeiten, aber es sind natürlich ist auch so ein bisschen so ein Versprechen letztlich von ewigem Leben. Ja, ist ja steckt da auch mit drin und deshalb ist es wahnsinnig faszinierend. Und wenn es so sein sollte, dass der menschliche Geist letztlich nur ein sehr, sehr ausgefeilter organischer Computer ist, dann müsste es ja vielleicht irgendwann möglich sein, den auszulesen. Ich glaube, es passiert noch nicht morgen, aber ich finde die Vorstellung auf jeden Fall wahnsinnig spannend. Natürlich ermöglicht es auch für die Handlung von so einem Buch ganz viele Sachen, aber ich glaube, wenn es möglich wäre, würden es sofort Leute machen.
Mhm. Und es ist ja auch in allen Formen durchgespielt. Also lassen Sie sich überraschen, was man damit machen kann. Was gar nicht auftaucht in dieser Zukunft, ist in gewisser Weise die Überwachung. Da hast du jetzt so einen Kniff gefunden. Also Drohnenland war ja noch sehr dieser Zukunft. In Zukunft haben wir so viele Daten, in Zukunft wissen wir so viel über die Menschen. Und hier hast du jetzt so einen Kniff gefunden, um das wiederum auszublenden. Wie baut man sich denn als Autor dann so eine Welt zusammen, wenn man sagt, es gibt die Holographie, es gibt eine Möglichkeit dieses Körperwechsel, dieses Backup Systems, aber ich muss dann irgendwie auch noch eine Sperre einbauen, weil wenn ich das jetzt vielleicht noch verbinde mit einer Totalüberwachung, wird es ja wiederum uninteressant. Dann finde ich auch die verschwundene Person vom Anfang womöglich ja ganz schnell.
Also mit Excel natürlich. Also braucht man bei so einem komplexen Weltentwurf braucht man eine Timeline, ja, also wo ich dann wirklich auch irgendwann einmal gar nicht unbedingt alles vorher, teilweise auch beim Schreiben, aber dass man sich denkt, Moment, diese Technologie war die jetzt vor der anderen oder das ist das vor dem passiert? Also man braucht eine Timeline, wo man das alles reinschreibt, wann was passiert ist. Und je mehr man dann darüber nachdenkt, also für mich ist dieser Schreibprozess gliedert sich immer in zwei Teile. Das eine ist, ich setze mich morgens hin und dann schreibe ich da meine paar Seiten. Und dann laufe ich nachmittags so orientierungslos in der Gegend rum und, weiß ich nicht, kaufe beim Rewe Milch ein. Und dann gibt es irgendwo diesen Moment, wo ich denke, aber wenn das da so ist und das da so ist, dann muss ja die Folge sein, zum Beispiel, dass es gar keine Überwachung gibt. Ja? Also das ist nicht so alles vorausgeplant, sondern das grübel ich dann so vor mich hin beim Schreiben. Und deshalb muss ich es auch immer ganz oft noch umschreiben, wenn es fertig ist.
Und wichtig ist natürlich bei Science Fiction dann auch den Leser wiederum mitzunehmen, dass man das wiederum auch glaubhaft schildert. Sonst würde es ja zu beliebig werden, wenn ich als Leser weiß, naja, dann erfindet der Autor halt noch einen anderen Kniff.
Genau, das finde ich auch, das ist auch bei Science Fiction nicht ganz einfach, weil man natürlich, es gibt einen Teil von Science Fiction Lesern, die sehr geschult sind in diesen Dingen. Und es gibt vielleicht mehr so, sagen wir mal, General Interest oder Krimi- oder Thriller-Leser, die da nicht so geschult sind. Aber es ist natürlich wahnsinnig ermüdend auch, wenn man, wenn immer so lange Absätze eingeschoben sind, wo dann irgendwas erklärt wird. Das ist ja eigentlich, will man eigentlich auch nicht haben. Das heißt, man muss versuchen, das so rein zu puzzeln, dass es ein bisschen beiläufig ist, aber dass man es trotzdem versteht. Und das dauert auch relativ lange, habe ich immer den Eindruck, bis es funktioniert. Also das funktioniert nicht beim ersten oder beim zweiten Entwurf, sondern eher erst beim vierten oder fünften. Also zumindest bei mir.
Hast du Testleser während des Schreibprozesses?
Nein. Niemand darf das sehen.
Wer ist dann der Erste oder die Erste?
Also
der Lektor?
Meistens noch meine Frau. Die ist sozusagen auch vom Fach. Die liest es und dann kommt der Lektor. Ja. Aber und wenn ich mir unsicher bin, vielleicht gebe ich es dann auch nochmal jemand anders. Also meine Agentin kriegt es natürlich auch. Also es sind so 3-4 Leute, die es am Anfang lesen. Aber es gibt eine sehr lange Phase, wo ich zeige niemandem unfertige Texte. Ich spreche auch mit niemandem drüber. Also es gibt ja auch Leute, die wollen irgendwie drüber reden. Ich will auch nicht drüber reden. Ja, also ich will, also jetzt
also im ganzen jetzt, Prozess, jetzt ist okay, aber das im ganze Prozess, Universum, ja, und die Figuren und was sie, genau, machen und tun, tatsächlich das, kein Austausch.
Das ist, nein, so, das ist ein völlig mönchshafter Prozess. Ich sage auch nicht meiner Frau, Mensch, heute ist mir eine lustige Szene eingefallen, wo der Detektiv lalalala, die fragt dann mal, wie läuft's? Und dann sage ich, gut. Ja, aber mehr, also ich habe da keine Interaktion mit der Außenwelt.
Und das hat auch immer geklappt. Ich meine, es könnte jetzt tatsächlich passieren. Ich meine, du gibst es deiner Frau und die sagt dann, also, weißt du, ja, Tom, okay, aber es ist echt nicht gut.
Ja, das wird bestimmt irgendwann auch mal passieren. Das mag so sein, aber die Rückkopplung während des Schreibprozesses, die würde bei mir zumindest, glaube ich, mehr kaputt machen als helfen. Also zum einen muss man an Schreiben natürlich schon versuchen, mit einem gewissen Selbstvertrauen ranzugehen. Es ist schlecht, wenn, also man muss sich schon so ein bisschen aufblasen, damit man irgendwie mit Schwung da durchgehen kann. Und wenn mir da einer die Luft rauslassen würde, das könnte ich, glaube ich, nicht gut ertragen. Selbst wenn ich mal falsch liege, was ja, ne? Also später, während des Revisionsprozesses, kann man über alles reden, aber ich muss es einmal alles für mich zu Papier bringen. Anders funktioniert es für mich nicht. Andere machen es anders. Ja, aber
nun gibt es zur Hologrammatika noch, das fand ich sehr interessant und habe ich sozusagen auch erst so nebenbei und nebenher entdeckt, und es ist hier noch kurz zu sehen, eine kleine Zusatzgeschichte, so eine 99 Cent, ich glaube, gibt es auch nur als E-Book, eine Crasher heißt sie, eine Hologrammatika-Geschichte, die in diesem Universum spielt, aber nun losgelöst ist von dieser Haupthandlung. Im Vorgespräch hast du schon Tie-In gesagt. Was hat es damit auf sich? Ist es so ein Experiment? Wird es noch mehr von diesen Satellitengeschichten geben, nenne ich sie mal?
Also ich habe einfach gemerkt, dass ich an dieser Welt, in der das spielt, dass ich da sehr großen Spaß dran hatte und dass da noch wahnsinnig viele Sachen sind, die also auch für mich noch offen sind, wo ich mich frage, wie ist denn das und das, oder wo man noch mit spielen könnte. Und das war jetzt mal ein Versuch, da mit einem Aspekt zu spielen. Da geht's halt um die, also im Jahr 2088 fährt man nicht mehr selbst sein Auto, sondern das Auto fährt natürlich automatisch. Und es gibt aber ein paar Leute, die fühlen sich dadurch, meistens Männer natürlich, fühlen sich dadurch fürchterlich entmannt und die wollen lieber selber fahren, ja. So, und haben Steve McQueen Poster an der Wand und tunen dann diese selbstfahrenden Autos wieder so, bauen ein Lenkrad rein und ziehen sich irgendwie so eine Formel 1 Montur an der alte und rasen durch die Gegend so. Und das war jetzt also so ein Aspekt, und ich könnte mir schon vorstellen, also entweder noch weitere so kleine Miniaturen zu machen oder vielleicht auch noch davon noch weitere Teile. Also da sind ja in der Geschichte durchaus noch so ein, zwei Sachen, die so halb offen bleiben, und da könnte man noch mal rangehen.
Wie würdest du, weil du ja auch so im Netz auch sehr aktiv bist, wie würdest du zu Fanfiction stehen, wenn jetzt Leute aus ihrem, also sagen, wow, tolles Universum, da finde ich jetzt auch nochmal selbst eine Geschichte dazu? Wäre das okay oder bis zu welchem Grad wäre das okay?
Ich bin da sehr gespalten. Also ich finde es ja grundsätzlich ganz toll, wenn sich Leute dann mit meinem Buch so intensiv beschäftigen. Ja, das ist schon toll. Andererseits denke ich mir manchmal, aber ist ja jetzt, sorry, also ich meine, denkt euch doch euer eigenes Universum aus. Wieso müssen wir jetzt meins nehmen? Ne? Ich bin mir nicht ganz sicher. Also ich aber es hat eine sehr, sehr lange Tradition halt, ne? Also ich habe schon irgendwie Marion Zimmer Bradley hat sehr bekannte Fantasy-Autorin, hat Herr der Ringe Fanfiction geschrieben, weil sie so sauer war, dass es da keine weiblichen Hauptfiguren gibt, ja? Also ich vermute es wäre okay. Es ist mir noch gar nicht passiert. Insofern, man kann ja immer so theoretisch drüber reden, aber...
Deswegen frage ich im Vorfeld.
Ja, genau. Ja. Aber wenn jetzt jemand so einen Fanfiction-Text schreibt, ich glaube, es würde stark davon abhängen, was es ist. Ja. Also, das ist ja auch, ich glaube, bei Harry Potter gibt es da so ganz bizarre Sachen, wo es dann irgendwie Harry Potter Porno ist oder so, wo man sich dann wahrscheinlich als Autor denkt, so, ja, so, ne?
Ich rede jetzt von hochliterarischen.
Von hochliterarischer, genau. Ja, also ich glaube, wenn das irgendwie witzig wäre, wäre ich da wahrscheinlich relativ entspannt, ja. Weiß ich nicht. Keine Ahnung, wie entspannt der Verlag dann ist, ja. Also es geht da ja auch, muss man auch sagen,
noch lacht er,
ja, genau. Aber also bisher ist uns sozusagen wenig Hologrammatika oder auch wenig Xavier Kiefer Fanfiction untergekommen. Wir sind entspannt.
Und wenn du hier schon mal sitzt, muss ich natürlich, du hast gerade den Verlag betont, der sehr wichtig ist, auch für dich. Auf der anderen Seite warst du aber wiederum auch ein großer Fürsprecher, als es, ohne jetzt zu detailliert da einzusteigen, aber es gibt ja die VG Wort, so eine Art GEMA, machen wir es ganz salopp, so eine Art GEMA für Autoren. Und da gab es vor einiger Zeit wirklich die Diskussion, werden die Einnahmen dieser VG Wort Autoren und Verlagen ausgeschüttet in einem Schlüssel oder geht das nur an die Autoren? Und in dem Falle warst du ja ein großer Fürsprecher, der wirklich gesagt hat, nee, das ist das Geld, das unserer Arbeit als Autoren zugute kommt. Davon kriegen die Verlage nichts ab. Naja, war dir der Verlag da nicht böse, dass du sich da so...
Nee, eigentlich nicht. Also ich glaube, also der Punkt ist ja auch der, also ich war der Meinung, wenn die Rechtslage jetzt halt so ist, dann muss man sie auch so umsetzen. Weil es natürlich so ist, dass wenn man sich anguckt, was so ein Autor im Durchschnitt verdient, gibt es ja Zahlen für, das ist im Durchschnitt weniger als eine Friseurin. Und das ist natürlich erschütternd. Entsprechend können viele Kollegen einfach jeden Euro gebrauchen. Das schließt ja aber nicht aus, dass man für die Zukunft ein Modell findet, wo wieder beide dran beteiligt sind. Das fände ich durchaus völlig okay, ja. Also es ging mir jetzt mehr darum, dass so wie die Rechtslage war, hätte man irgendwann einfach mal sagen müssen, okay, ja, ist jetzt vielleicht blöd, weil wir die Einnahmen alle eingeplant hatten oder nicht eingeplant haben, aber so ist es jetzt halt. Und so ist es ja letztlich auch gekommen. Aber natürlich kann man das entsprechende, ist ja eine EU-Richtlinie, könnte man ändern und Es ist ja kein so riesiger Markt und jeder kennt jeden und wenn alle irgendwie das zusammen machen könnten, fände ich es schon am besten. Ja? Ist wahrscheinlich immer letztlich dann irgendwie so ein Aushandlungsprozess wie auf dem Jahrmarkt, lass uns feilschen. Aber ich glaube schon langfristig wird es darauf hinauslaufen, dass wahrscheinlich wieder alle was vom Kuchen abkriegen.
Also kein grundsätzliches dagegen,
nein,
sondern nur
nein,
auf Basis der gesetzlichen Lage.
Genau, das war jetzt halt die gesetzliche Lage, aber es wäre natürlich, also Autoren sind jetzt auch nicht so super organisiert, es ist ja sehr fragmentierte Geschichte und insofern wäre es natürlich einfacher, wenn man das mit den Verlagen zusammen machen würde. Das ist ja gar keine Frage. Ja, das wäre einfacher und würde wahrscheinlich auch die Chance erhöhen, dass wir alle was bekommen. Langfristig gesehen. Ne?
Wir sind leider schon am Ende der halben Stunde und deswegen weise ich nur noch mal darauf hin, lesen Sie Hologrammatica, lesen Sie die anderen Romane von Tom Hillenbrand. Wer mit Science Fiction anfangen will, kann es damit tun. Wer eher so fürs Kulinarische ist, kann seine Krimis, die in Luxemburg in seiner Weise spielen. Es gäbe noch sehr viele Themen. Wir sind leider am Ende. Ich danke recht herzlich Tom Hillenbrand fürs Kommen und auch Ihnen fürs Zuhören. Tom Hillenbrand, Hologrammatica, erschienen bei Kiepenheuer und Witsch. Vielen Dank.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.